Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
In der heutigen Episode von Recruiting Basics begrüßen Arthur und ich Dominik Schwarz. Dominik ist Marketing-Experte. Zuletzt hat er als Teil des C-Levels das Berliner Reisestartup Home2Go mit aufgebaut und über 8 Jahre vom Start bis zum Börsengang begleitet. Besonders im Bereich Inbound-Marketing hat sich Dominik einen Namen gemacht. In dieser Disziplin geht es darum, radikal nutzerzentrierte Produkte zu bauen und diese zum Beispiel über Suchmaschinenoptimierung und Content effizient zu vermarkten. Heute ist Dominik Gründer eines Startups und beschäftigt sich intensiv mit Resource Planning und ERP und damit auch dem Thema Recruiting, Prozessautomatisierung und Performance. Dominik hat einen MBA im Bereich Digital Business and Innovation, lebt und arbeitet in Berlin, hat den Dinosaurier-Emoji erfunden und auch sonst jede Menge zu erzählen.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Recruiting Basics, heute mit Dominik und natürlich Stefan. Hallo ihr beiden.
Hallo Stefan, hallo Arthur. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Hi Arthur, hi Dominik. Ich freue mich aufs Gespräch. Lass direkt reinspringen.
Ja, wir haben heute auch ein super spannendes Thema mitgebracht, wie ich finde. Was ist für mich ein Basic? Ein Basic ist auch mal nach links und rechts zu gucken, was machen andere Bereiche und was können die eigentlich in dem, was sie tun, richtig gut und wie lässt sich das aufs Recruiting vielleicht übertragen? Und da ist es super spannend, mit dir zu sprechen, Dominik, weil du genau dort ein bisschen tiefer reinguckst, nämlich selber, korrigier mich gerne, aus der Richtung Performance-Marketing kommst und jetzt so ein bisschen schaust, wenn Ressourcen bewegt werden im Unternehmen, was machen eigentlich andere Bereiche und warum? Und darüber wollen wir heute grob sprechen. Habe ich das ein bisschen richtig wiedergegeben, was du machst?
Das hast du richtig wiedergegeben und ich freue mich, dass ich hier als Outsider sozusagen mit dabei sein darf. Wie du gerade schon korrekt gesagt hast, ich habe einen Performance-Marketing-Background oder breiteren Digital-Marketing-Background, wenn man so möchte, habe das jetzt schon ungefähr 20 Jahre lang tatsächlich gemacht und bin durch Umwege jetzt auf das Thema HR und Ressourcenmanagement im größeren Stil gekommen und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, hier gibt es deutliche Unterschiede und über die wollen wir heute sprechen.
Das hast du schön gesagt, deutliche Unterschiede. Ja, du sagst, du bist selber ein bisschen auf der Recherchereise, was gibt es woanders? Wenn wir jetzt auf das Thema Recruiting mal gucken, wenn du so ein bisschen schaust, was hast du bisher herausgefunden, was im Recruiting für Daten erfasst werden und wie sie genutzt werden und was ist für dich der eklatanteste Unterschied zu dem, was man im Performance-Marketing eigentlich macht? Fällt dir irgendwas spontan dazu ein?
Und die Liste ist lang, wirklich. Die Liste ist lang und vor allem die Liste ist eigentlich breit. Das ist noch das Interessantere. Es gibt jetzt nicht diesen einen Teil, den du jetzt rausnehmen kannst und darstellst, sagst, oh, wenn wir das nur machen würden, dann wären wir 10-mal mehr erfolgreich oder nicht oder dann hätten wir jetzt Performance-Marketing-Standards im Recruiting implementiert, sondern es ist vielmehr das überstrapazierte Wort Mindset, was uns da vielleicht von den Industrien her noch unterscheidet und mit noch, das betone ich ganz bewusst, weil ich glaube, das ändert sich, das wird sich ändern. Ich spreche auch mit sehr vielen, die das ändern wollen. Auch wir haben ja da ein tolles Gespräch dazu gehabt schon. Aber es muss sich auch ändern. Und ich glaube, das vielleicht Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft ergibt sich schon aus dem Wort Performance. Also Performance Marketing ist im Unterschied zum klassischen Marketing in erster Linie messbar. Ich habe also einen Input, ich habe einen Output und dann kann ich irgendwie versuchen, die Relation zwischen dem, was ich reingebe und dem, was ich rausbekomme, in irgendeiner Art und Weise optimieren pro Zeiteinheit. Und das, ich spreche jetzt nicht nur noch von einer Conversion Rate von einem Bewerber, einer Bewerberin hin bis zu einem Mitarbeiter und einer Mitarbeiterin, sondern ich glaube, diese Conversion Rates, die gibt es an allen möglichen Stellen innerhalb von jeder Art von Prozessen im HR und Recruiting. Um was verbessern zu können, müssen wir es in allererster Linie messen. Und deswegen würde ich sagen, ja, Nummer eins vielleicht Takeaway ist, Performance-Marketing und Performance-Denke beinhaltet, dass ich die Dinge erstmal evaluiere, quantitativ und qualitativ, auf allem quantitativ.
wenn du es so sagst, klingt das total logisch. Eine Frage drängt sich für mich da auf. Warum macht man das im Marketing? Was ist eigentlich der Grund dafür, genau zu messen, was man tut?
Ja, weil der Markt sich verändert. Also im Endeffekt ist es immer eine Frage der Umwelten. Mein eigener Background ist hauptsächlich Suchmaschinenoptimierung, also Sichtbarkeit in Suchmaschinen, werde ich oben gelistet oder unten gelistet. Und das ist natürlich maßgeblich dafür, wie viel Traffic, wie viele Benutzerinnen und dann Benutzer sich auf meiner Seite wiederfinden. Und die Suchmaschinenoptimierung hat eine wahnsinnige Veränderung durchgemacht in den letzten Jahren. Und die ist relativ analog zu einer Veränderungen in der Makroökonomie, wenn man so möchte, auch auf einem volkswirtschaftlichen Level. Mein sehr geschätzter Kollege Hans Kronenberg hat mich da mal darauf aufmerksam gemacht. Wenn wir jetzt die Volkswirtschaften betrachten seit dem Zweiten Weltkrieg, dann haben wir gestartet in einem Markt, in dem zunächst überhaupt gar keine Werbung im klassischen Sinne im großen Umfang notwendig war, weil die Nachfrage so viel größer war als überhaupt das Angebot. Also wir haben eigentlich einen Markt, der einen Nachfrageüberschuss sozusagen hat. Und wenn wir das übertragen ins Recruiting ist, wir sprechen von einem Markt, der in gewissen Bereichen oder vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es viel mehr Menschen gab, die viel mehr Angebote gab zu arbeiten als, nein, andersrum, wo es viel mehr Menschen gab, die Arbeitsplätze gesucht haben als Angebote, wo man denn arbeiten könnte. Und das führt natürlich zu einer Situation, dass Arbeitgeber in einer viel positiveren Situation sind, in einer viel optimistischeren Position sind und ihr Netz einfach nur ausspannen müssen in einem endlosen Fluss an Bewerberinnen und Bewerbern und dann die Besten raussieben können. Das heißt, wir haben da historisch eine Situation, in der ich also relativ einfach Top-Listen erstellen kann und aus einer Top-Liste dann suchen kann, ja, okay, also die fünf gefallen mir am besten. Es ist aber auch im generischen Marketing-Markt oder in der Volkswirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg Folgendes passiert, dass immer mehr Anbieter auf den Markt gekommen sind und immer mehr Produkte auf den Markt gekommen sind, die auch gegenseitig natürlich sich Konkurrenz gemacht haben. Und jetzt auf einmal kann ich nicht nur eine Milch kaufen, sondern 10 Milchsorten kaufen oder nicht nur ein Fahrrad kaufen, das fährt, sondern 10 verschiedene Fahrräder, die alle fahren, aber sich durch andere Eigenschaften plötzlich unterscheiden. Und jetzt komme ich in eine Situation, in der sich die Vermarktung viel mehr am Konsumenten ausrichten muss und spätestens seit die Globalisierung in voller Kraft sich auch auswirkt, muss ich als Unternehmen weltweit oder beziehungsweise mit allen Angeboten, die weltweit auf meinen Markt strömen, konkurrenzfähig sein und mein Angebot so stark an den Nutzerinnen und Nutzern oder den Käuferinnen und Käufern ausrichten, dass es sie in allen Belangen, in allen Dimensionen, in allen Denkweisen überzeugt. Ansonsten gibt es einfach 20 Alternativen. Ja. Das heißt, wir kommen von einem Markt, wo ich in erster Linie nur eine Frage der Distribution lösen muss. Wie kommt mein Produkt an Mann und Frau hin zu einem Markt in der Neuzeit, der sich fundamental am Konsumenten ausrichtet? Ja. Und diesen gleichen Prozess haben wir auch im Bereich Suchmaschinenoptimierung durchgemacht. Zu Beginn gab es gar nicht genügend Internetseiten, die ranken konnten, weil es einfach gar nicht genügend Supply sozusagen gab, gar nicht genügend Inhalte gab. Google hat in den Anfangszeiten von Google damit geworben, wie viele Seiten sie indexiert haben, weil sozusagen die vollständige Erfassung des Internets, das war der USP. Yahoo hat den größten Katalog der Welt. Ist heute überhaupt gar kein Kriterium mehr, weil es gar nicht mehr um die Masse geht, sondern wie finde ich denn das eine Ergebnis, was für mich am besten passt. Und um jetzt hier wieder den großen Zirkelschluss zu ziehen, im Recruiting, im Personalmarkt passiert doch genau dasselbe. Zumindest in vielen Jobs, nicht in allen Jobs, aber in sehr, sehr vielen Jobs haben wir die Situation, dass ich als Arbeitnehmer mir das Unternehmen aussuchen kann, dass ich da in einer absoluten Macht Position bin gegenüber Recruiterinnen und Recruitern. Ich muss mich überhaupt gar nicht bemühen, einen Job zu finden in vielen Bereichen und kann dementsprechend auch die Forderungen stellen. Und um jetzt das in einem Satz nochmal zu beenden, ich glaube, die ganz, ganz große Veränderung ist eben, dass sich die Umwelten verändert haben, die Marktsituation sich verändert hat. Und dann muss ich mich als Anbieter und in diesem Fall als Anbieter von Jobs auch entsprechend verändern und anpassen. Und daher kommt dieser Druck für mich jetzt als Personalerinnen und Personaler natürlich in der Zukunft vermutlich anders zu agieren, als dass das vielleicht die letzten Jahre funktioniert hat. Und ich glaube, diese Veränderung kommt immer, immer schneller.
Was du jetzt am Ende, ich versuche das mal zu vereinfachen, weil es ist super spannend, was du sagst, weil wir kommen aus einer Welt de facto, wo es für Unternehmen total leicht war, Bewerbende zu generieren, einfach eine hohe Anzahl an Bewerbungen, und man konnte durch die gängigen Mechanismen runterdampfen auf die relevantesten Bewerbungen, die tatsächlich auf den Job passen. Die heutige Realität ist eher so, dass es überhaupt schwierig ist, Bewerbungen zu generieren, und dann, da es sowieso weniger Bewerbungen sind, passende Bewerbungen daraus auch überhaupt zu finden. Das heißt, selbst wenn man Bewerbungen bekommt, ob die passen oder nicht, kann man gar nicht so richtig sicherstellen. Was das ja am Ende bedeutet in dieser neuen Welt, ist, dass man seine Target Group, also die Gruppe an Leuten, richtig gut verstehen muss. Weil nur dann kannst du sie ja richtig ansprechen. Und das ist für mich jetzt schon wieder die Königsklasse. Bereits auch im Marketing ist es ein uraltes Konzept. Ich kann mich an Marketingvorlesungen erinnern, da das waren Themen, die sind Dekaden alt, ja. Verstehe deinen Konsumenten, passe deine Werbung darauf an und bekomme die Leute, die bei dir auch kaufen wollen. Das ist uralt, aber im Recruiting tatsächlich noch recht wenig angekommen. Wir versuchen immer noch mit dem uralten Prinzip Post and Pray. Wir hauen irgendwas raus, was irgendwie mit dem Job zu tun hat, den wir haben, und hoffen, dass sich die richtigen Leute drauf bewerben. Dabei ist aktuell viel, viel mehr drin. Und das startet natürlich bei dem Punkt, verstehe genau, was du suchst. Ja, während den Anfängen, und dann spiel es aus, auch mit Marketing-Tools am Ende des Tages, dort, wo diese Berufsgruppe sich auch rumtreibt oder nach dem Thema, nach dem sie sucht, und dann kriegst du deine Stellenanzeige oder bei denen doch recht hoch platziert. Ich frage mal andersrum, wie viel Aufwand kostet es im Performance-Marketing, seine Berufsgruppe oder seine Zielgruppe richtig gut zu verstehen?
Weniger, als man denkt. Und vor allem weniger Zeit, als die Opportunitätskosten dann sich aufsummieren, wenn ich es nicht verstehe, wo sich meine Zielgruppe rumtreibt, was meine Zielgruppe bewegt, warum sie sich für einen Job entscheidet oder nicht. Und ich dann eben, die Stelle gar nicht besetze, die Stelle mit den falschen Menschen besetze, oder einfach die Zeit bis zur Besetzung entsprechend höher ist. Also das heißt, ich glaube, das rechnet sich sehr, sehr schnell. Ich möchte aber noch mal einen anderen Aspekt kurz hinzufügen. Du sagtest, heute kann sich ein Unternehmen nicht mehr aussuchen aus einem großen Pool, mit wem sie zusammenarbeiten möchten oder nicht. Und ich glaube, es wird noch komplizierter dadurch, dass es pro Zielgruppe oder pro Berufsgruppe auch noch große Unterschiede gibt. Wir haben durchaus natürlich immer noch Berufsgruppen, in denen es einen Bewerberüberschuss gibt. Das heißt, ich kann 10 Jobs ausgeschrieben haben und für 10 Jobs bekomme ich mehr als genug Bewerbungen und ertrinke in Bewerbungen. Und für die anderen kriege ich gar keine rein. Das heißt, ich muss ständig auch mit dieser Situation umgehen, dass ich eigentlich mit zwei Extremen parallel arbeite, falls ich in einem entsprechenden Unternehmen tätig bin, das eben beide Berufsgruppen auch einstellt. Also ich möchte jetzt überhaupt gar niemandem sagen, oh, es ist so einfach für dich, Mitarbeiter zu bekommen, oder ich möchte dir sagen, oh, du bekommst ja keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil beides wahr ist gleichzeitig. Das macht es natürlich noch sehr, sehr viel schwieriger. Aber jetzt hast du gefragt, wie aufwendig ist es denn, meine Zielgruppe zu verstehen? Und ich glaube gar nicht, dass die Frage des Aufwands schlussendlich so relevant ist, weil sie alternativlos ist natürlich. Und wenn ich die Zielgruppe nicht verstehe, dann werde ich das Budget aus dem Fenster werfen. Performance-Marketing zeichnet sich ja durch die Messbarkeit aus. Und vielleicht für alle, die ein bisschen weniger Background in dem Bereich haben. Es gibt das klassische Marketing. Das heißt, ich gehe hin zu einer großen Zeitschrift oder zu einem TV-Kanal oder zu einem Anbieter, der Plakatwände aufstellt und sagt, ich möchte jetzt eine Werbung schalten. Und diese Werbung, die wird dann ganz häufig nach dem Tausender Kontaktpreis bezahlt. Also wie viele tausend Menschen sehen diese Anzeige? Das sind natürlich nur rechnerische Werte. Also da wird dann irgendwann mal evaluiert, wie viele Leute gehen an diesem Plakat vorbei oder wie viele Leute schalten durchschnittlich diese Fernsehsendung ein oder wie viele Leute kaufen denn jetzt diese Zeitung, diese Printzeitung? Werden natürlich alle mit eingerechnet, die dieses Plakat beim Vorbeigehen nicht sehen, die heute bei dieser Sendung nicht eingeschaltet haben oder währenddessen am Handy waren. Oder die vielleicht halt die Zeitung gekauft haben, aber deine Anzeige auf Seite 87 gar nicht gesehen haben. Ja. Trotzdem ist es so, das Standardmodell, was immer noch in diesen Medien, Massenmedien am meisten verbreitet ist. Und das ist natürlich das komplette Gegenteil zu dem, was wir im Performance-Marketing machen. Das Performance-Marketing ist hauptsächlich natürlich dann ein digitaler Kanal und ich bezahle im Performance-Marketing immer nur für den Erfolg. Also ich bezahle, wenn ich auf eine Google-Anzeige klicke, das, was da ganz oben als Sponsored definiert ist, da zahle ich als Werbetreibender nur dann, wenn tatsächlich jemand geklickt hat. Sobald jemand meine Anzeige nur sieht, aber sie nicht anklickt, bezahle ich nichts. Oder Performance-Marketing, zum Beispiel im Bereich Affiliate-Marketing, bedeutet, ich bekomme eventuell eine Provision, aber nur dann, wenn tatsächlich ein Kauf stattgefunden hat. Und all diese Dinge. Und das ist natürlich ein ganz, 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 ganz anderer Ansatz, als wenn ich jetzt A, meine Zielgruppe nicht kenne und B, das Werbebudget ohne eine Performance-Komponente rausgebe. Und das kann mir auch online passieren. Das kann natürlich weiterhin sein. Und ich denke, sehr, sehr viele Personalabteilungen machen das auch, dass sie ihre Budgets, ihre Werbebudgets auf Plattformen ausgeben, wo sie A, gar nicht wissen, ob es erfolgreich ist oder nicht, weil sie gar nicht die Zahlen geliefert bekommen oder gar nicht definiert haben, was ist denn überhaupt Erfolg? Aufrufe oder Bewerbung oder erfolgreiche Bewerbungen? Darum geht's ja eigentlich schlussendlich. Es nützt mir ja auch nichts, wenn ich 1000 Bewerbungen bekomme von Kandidatinnen und Kandidaten, die alle überhaupt gar nicht passen. Und aber natürlich auch gar nicht weiß, haben denn die richtigen tatsächlich das überhaupt, sind die richtigen Leute damit in Kontakt gekommen? Und deswegen, glaube ich, ist die Performance-Komponente so wichtig. Ich muss verstehen, wo sind die Menschen, die ich erreichen möchte? Wie ticken die? Und was sind denn deren Trigger, warum sie in einem Unternehmen wie dem meinen arbeiten wollen würden?
Ja, ich merke immer wieder, dass das sehr, sehr vergleichbar ist. Weil das, was du jetzt als das klassische Marketing bezeichnest, das sind im Recruiting sind das die Jobportale. Es fängt ja an in der Stellenanzeige in der Zeitung, die immer noch in gewissen Altersgruppen sehr beliebt ist, weil man einfach selber dort vielleicht tatsächlich nach Jobs guckt. Aber da wird gar nicht drauf geguckt, wie viele Menschen in Deutschland, ich habe mal gelesen, es sind 2% der Bevölkerung lesen noch regelmäßig Zeitungen, egal welche. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie das im Verhältnis zum Preis ist, weil das ist mit das kostenintensivste, was du machen kannst. Eine Stellenanzeige in einer adäquaten Größe in der Zeitung, die auch dann wahrgenommen wird, kostet dich ganz schnell mal 10.000 Euro. Das mit 10.000 Euro könnte man im Performance-Marketing, glaube ich, gefühlt einen ganzen Markt umdrehen für eine Stelle. Und Herausforderung ist, während es im Marketing schrittweise ankommt, ist es im Recruiting noch sehr weit weg von der Realität. Weil es ist an für sich die bessere Lösung, weil das Kerngerüst bleibt ja das Gleiche. Es ist eine Stellenanzeige, die relevant ist für die Berufsgruppe. Das ist immer die Basis. Da müssen die Dinge draufstehen, die diese Menschen spannend finden in dem Job. Das findest du raus über Gespräche mit der Berufsgruppe. Sowohl im eigenen Unternehmen, im besten Fall auch mit ein paar außerhalb des Unternehmens, um die relevanten, ich nenne es jetzt mal Triggerpunkte, direkt oben bei dem gesponsert schon stehen zu haben, dass du den Klick überhaupt erst kriegst. Ja. Simples Marketing, ja. Dann aber sich zu überlegen, wie kriege ich das an den Mann und die Frau? Das ist nicht immer die Zeitung. Und da merke ich einfach, dass die Welt noch erschreckend weit weg ist von dem, was man wirklich, wirklich machen könnte, weil es irgendwie sehr, sehr aufwendig gefühlt ist, aber tatsächlich viel, viel effektiver. Und es ist so, die Jobboards, die haben einen recht simplen Stand. Die müssen an für sich, ich sag das mal ganz krass, und Grüße an alle aus meinem Netzwerk, die bei Jobboards arbeiten, die müssen aber an für sich gar nichts tun, weil die Leute laufen denen immer noch die Bude ein, weil das im Kopf verankert ist. Ich habe einen Job, ich muss ihn irgendwo posten. Und die Firmen, die sehr, sehr effektiv sind, und das ist es, was du beschreibst, es ist effektiv, die arbeiten schon mit Performance-Marketing-Instrumenten, um an die relevante Gruppe ranzukommen. Und mich wundert das, dass das noch wenig verbreitet ist. Hast du da irgendeine Vermutung?
Ich wollte da gerade ganz kurz die Brücke zu dem schlagen, was Dominik ganz zu Beginn gesagt hat, unserer heutigen Podcast-Episode, nämlich das Thema Mindset, was keine Sau von uns mehr irgendwie hören kann. Frei übersetzt, Einstellung, Haltung im Deutschen und sowas. Ne? Das hast du gerade ganz gut beschrieben, Arthur. Das ist auch das, was ich beobachte Ende 2024 immer noch. Stellen, also offene Vakanz, Stellenanzeige posten. So, zack. Das kann nicht, also das, es funktioniert bei ganz vielen Themen einfach nicht mehr, aber das ist immer noch das Mindset, ne? Es fängt halt im Kopf bei uns im Recruiting und der Personaler, da fängt es halt an, ne? Und wenn du halt ständig vorgelebt bekommst, dass wenn eine Stelle offen ist, dass du eine Stellenanzeige posten musst, dann sind halt viele auch so unterwegs, ja Mensch, dann mache ich das jetzt einfach mal, beschäftige mich aber eben nicht links und rechts, so wie wir das jetzt heute machen, mal mit anderen Disziplinen. Und ich habe das auch schon in vielen Podcast-Episoden gesagt, nicht nur hier in Recruiting Basics, sondern auch in anderen. Es ist eigentlich alles schon da, ne? Wir müssen das im HR oder auch im Recruiting nicht neu erfinden. Wir haben in aller Regel, egal wie groß die Orga ist, ob das jetzt ein Riesenkonzern ist oder ein kleines Startup, in aller Regel haben wir fähige, kompetente Menschen bei uns in der Umgebung, die wir damit einfach mal fragen können und dann können wir es selber lösen. Aber das ist auch wieder, korrigiert mir, wenn ich es falsch sehe, aber auch das ist wieder Mindset.
Absolut. Und ich habe vielleicht einen Ansatzpunkt, den man sich zukünftig immer fragen könnte. Wir sprechen im Marketing immer gerne vom Funnel, also dem Trichter. Und die Idee, ja, dieses Mental Model, wenn man so möchte, also dieses gedankliche Bild vom Trichter funktioniert so, dass ich oben was in diesen Trichter reingebe und unten kommt was raus. Und ich im Performance Marketing modifiziere diesen Trichter so, dass die richtigen Dinge unten rauskommen oder möglichst viele oder je nachdem, was eben mein Ziel ist. Und grundsätzlich kann man jeden Prozessschritt in diesem ganzen Bereich als Funnel betrachten. Wie viele Leute sehen diese Anzeige? Wie viele Leute klicken auf die Anzeige? Wie viele Leute starten die Bewerbung? Wie viele Leute beenden die Bewerbung? Wie viele Leute melden sich zurück? Wie viele Leute stelle ich ein? Wie viele Leute behalte ich? Und das sind jetzt nur die gröbsten. Ich habe natürlich zwischen all diesen Einzelschritten auch noch mal Klein- und Kleinstpfanne, die ich optimieren kann. Aber als Recruiterin, als Recruiter könnte ich hingehen und sagen, okay, ab Januar denke ich jeden Prozessschritt, den ich angehe, als Richter und überlege, wie kann ich diese Durchlaufrate von links nach rechts oder eigentlich eher von oben nach unten, wenn man dann mit dem Trichterbild bleibt, wie kann ich die denn optimieren? Und vielleicht nochmal ein anderer Hinweis zum Thema Performance-Marketing, weil wir gerade über die Anzeige gesprochen haben und dann wir schreiben eine Anzeige. Das wäre undenkbar im digitalen Marketing oder auch im Sales zu sagen, oh, wir haben jetzt einmal was geschrieben. Ja. Jemand, der überhaupt gar nicht ausgebildet ist zu schreiben oder dessen Kernkompetenz vielleicht gar nicht ist zu schreiben, der schreibt einmal ein Dokument, sogar die Fachabteilung, wenn es ganz schlimm ist. Und dann entscheidet dieses Dokument, diese Stellenanzeige über einen Misserfolg oder Erfolg, aber wahrscheinlich eher Misserfolg, in den Fällen zumindest, von so einem ganzen Recruiting-Prozess. Und ich sage jetzt nicht, dass die meisten Unternehmen dann schlussendlich keine Leute einstellen, sondern Misserfolg meint jetzt hiermit, wie viel hat es gekostet, wie lange hat es gedauert. Denn wenn ich Stellenanzeigen lese, und das mache ich nun mal beruflich mittlerweile ein bisschen mehr als früher, wenn ich Stellenanzeigen lese, dann lese ich dort Dinge, die ich nicht verstehe. Dinge, die aus einer absoluten internen Sicht geschrieben sind. Da stehen dann so Dinge wie Account Executive Level 3. Was bedeutet das? Was ist das?
Dass du nicht Level 4 bist.
Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das besser als 2 oder 5? Ich weiß es nicht. Oder wenn dann Fachausdrücke verwendet werden, die gar nicht branchenspezifisch, sondern unternehmensspezifisch sind. Wenn ich zunächst beginne damit, in langen Absätzen umfangreich zu beschreiben, was die Historie der Firma ist und dass der Firmengründer im Jahre 1833 zum ersten Mal irgendwie das und das gemacht hat, das ist nicht nutzerzentriert, das ist nicht zielgruppenzentriert, das ist nicht das, was die Leute lesen wollen. Wenn du gerade als Bewerberin und Bewerber in der Situation bist, du 100 Stellenanzeigen liest, das verschwimmt. Genau wie es uns Recruiterinnen und Recruitern so geht, dass wenn wir 100 CVs lesen, die Themen, die Lebensläufe, die Namen, auch die Gesichter im Zweifelsfall komplett verschwimmen und miteinander irgendwie zu einer großen Masse werden, so ungerecht das auch ist. Ja. Genauso geht das natürlich auch den Bewerberinnen und Bewerbern, wenn sie Stellenanzeigen lesen. Da ist es völlig egal, welches Unternehmen, was sie. Es geht darum, bin ich die Information, die ich suche, sofort? Also das sind ein Aufgabengebiet. Das sind vielleicht die Benefits. Das sind vielleicht die Ziele von einem Unternehmen oder sowas. Also was sind so die Kerngründe, die jemanden in meinem Bereich dazu bewegen? In manchen kann es auch Salary sein, kann es auch Gehalt sein. Vielleicht bin ich in einem Markt, der kompetitiv ist durch die Gehälter, weil ich einfach 10% mehr zahlen kann als andere. Aber diese Kerninformationen rauszufinden und prominent in das, und ich nenne es jetzt, Werbemittel zu übertragen. Werbemittel, das ist für uns Marketeers das Plakat, die Anzeige, die Online-Ad, der Banner, was auch immer. Die Stellenanzeige ist nichts anderes als das Werbemittel. Und der Text in diesem Werbemittel ist nichts anderes als das, was in einer Hochglanzzeitung eben der Text wäre, wo es den eigenen Beruf des Werbetextes gibt. Und wir sollten, und das ist eigentlich mein Appell an der Stelle, die Dinge nicht nur Funnel begreifen und versuchen, diesen Trichter zu optimieren und zu denken, okay, was ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5, Schritt 6 und mein Ziel, sondern wir sollten auch im Rahmen dieser Messung überlegen, wie viele Varianten kann ich denn jeweils davon erstellen? Funktioniert denn A besser oder B besser? Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt dazu aufrufe, von jeder Stellenanzeige 10 Varianten zu bauen, weil ich glaube, das geht in der aktuellen Technologielandschaft oftmals schlecht oder gar nicht. Aber es geht zum Beispiel, dass ich meine Stellenanzeige einfach 10 Leuten außerhalb der Firma zeige und sie frage, was liest du, was siehst du, was interessiert dich? Und jetzt nicht bitte dem Lebenspartner zeigen, der natürlich schon allein aus Freundlichkeit sagt, ja, hast du ganz toll gemacht, Stefan, hast du ganz toll gemacht, Arthur, das ist richtig toll, wie du es geschrieben hast und außerdem hast du eingekauft, sondern echten Kandidatinnen und Kandidaten zeigen, wenn es irgendwie nur möglich ist und die um ihr ehrliches, ungefiltertes Feedback bitten, genauso wie man das eben in der Werbung auch machen würde, Zielgruppentesting im Endeffekt. Ja. Und die nächste Stufe wäre, um das nur mit einem Satz abzuschließen, die nächste Stufe wäre natürlich dann automatisiertes Testing, zu sagen, ich habe jetzt hier von meinem Bewerbungsformular 3 Varianten. Ich teste mal eine kleine Variante, eine mittlere Variante und eine große Variante. Ich teste mal das Wording mit du oder sie. Ich teste mal eine andere Darstellung. Ich teste mal, was es für einen Unterschied macht, ob meine Seite mobilfähig ist oder nicht. Aber wir haben im Marketing ja nicht nur die Botschaft und das Werbemittel, sondern auch den technischen Kanal. Also wie einfach ist es denn, um jetzt wieder im Marketing-Sprech zu verfallen, Demand und Supply auch zu matchen. Also wie viel Hürde steht denn zwischen dem, ah ja, da würde ich mich bewerben und, ah, ich habe mich beworben. Muss ich mich registrieren? Kann ich mich in der U-Bahn bewerben, ohne dass ich meinen Lebenslauf zur Hand habe? Ist die Seite überhaupt mobile-fähig oder nicht? Lädt die Seite oder nicht? Sind da Anzeigen drin oder Fragen, die ich gar nicht verstehe? Also das, ganz, ganz viele Marketing-Themen.
Das sind uralte Themen im Marketing. Also wie gesagt, das ist bei mir jetzt 10, 15 Jahre her, dass ich das studiert habe. Und das alles war damals schon im Grundlagen-Marketing vorhanden, wenn man über das Thema, da hieß es noch Online-Marketing als Überbegriff, drüber nachdenken musste. Und du hast nämlich ganz recht, dass es tatsächlich so ist, dass man in vielen HR, Talent Acquisition, Recruiting-Themen tatsächlich genau einen Wurf wagt. Ja, man überlegt sich vorab, was ist das Formular, was die Leute ausfüllen müssen, und dann entscheidet man das und dann ist das so. Ein echtes Testing hat da nicht stattgefunden. Das wäre bei vielen Websites, bei vielen Sales-getriebenen Websites wäre das gar nicht denkbar. Da wird jedes einzelne Feld darüber nachgedacht, ob es am richtigen Ort ist oder nicht und auch wirklich wiederholt getestet. Weil, nehmen wir mal den leichtesten, du kannst ja alles verändern, wie du sagtest, aber die Stellenanzeige oder sagen wir mal die Headline, die ja wirklich das erste ist, was catcht, der Hook, ja, der lässt sich ja im Performance-Marketing im Zweifel, würde ich jetzt mal vermuten, iterativ anpassen. Zwei Dinge würde ich messen wollen. A, wie oft wird er geklickt? Und B, wenn er geklickt wird, kommen die richtigen Leute raus oder nicht? Weil wenn er geklickt wird, es kommen aber die falschen Leute raus, dann ist mein Hook vielleicht nicht hundertprozentig sauber oder es ist der Text, also muss ich was anpassen. Und dieses Trial and Error, was quasi überall vorhanden ist, das gibt's im Recruiting nicht so stark. Wir haben genau eine Stellenanzeige, wie du sagst, im schlimmsten Fall, ja, kann auch wirklich richtig gut sein, aber in einem Szenario, wo man einfach nur recht trocken Aufgaben und Anforderungen runterschreibt, kommt das vom Fachbereich, wird abgenickt und dann so gepostet und kein Mensch versteht, was da draufsteht. Muss es immer ein Werbetexter sein? Jein. Ja, also im Recruiting sollte man sich grundsätzlich über das Thema Copy auch Gedanken machen, da bin ich ganz bei dir. Sollte es aber von jemandem geschrieben oder überprüft werden, der den Job auch intern macht, yo, also das ist wirklich der geringste Widerstand, den du leisten kannst. Einfach mal an 2, 3 Leute schicken, die genau den Job machen, die sollen sich das mal in Ruhe durchlesen und einfach sagen, sag mal, erkennt ihr euch überhaupt wieder? Oder führ mal Gespräche mit denen und mach das relevant. Und das ist ein Teil, ich glaube, wenn man das so aufsetzen würde, wäre das Thema Generierung von Bewerbungen auch wieder als Überbegriff wesentlich kostengünstiger, wenn man es mit Performance-Marketing-Tools macht, als wenn man mit den klassischen Tools, weil man bezahlt ja für genau einen Wurf bei den Jobportalen automatisch einen Betrag und dann ist er 30 Tage online oder was auch immer. Es ist sogar so, dass man den Text noch ein bisschen anpassen kann, aber du kriegst es nicht so gut nachvollzogen. Wann hat jemand geklickt? Was ist passiert? Kam er passend oder nicht? War es Zufall? Lässt er die Bewerbung eine Weile liegen? Das lässt sich ja alles messen. Und im Vertrieb, weil dort das direkt monetarisiert ist, nehmen wir das super ernst, weil natürlich jeder Mensch, der am hinten raus auf den Kauf abwickelt, Geld bringt im Recruiting, in der Situation, dass man Leute sucht, die am Ende Geld generieren für die Firma, haben wir es nicht quantifiziert. Und das ist, glaube ich, der fatale Fehler, in Anführungszeichen, weil es so ein weiches Thema ist. Messen wir nicht, was der Erfolg uns bringt. Und deswegen ist das Thema so unterrepräsentiert.
100%. Und jetzt stell dir mal, weil du gerade das Thema Vertrieb nennst, jetzt stell dir mal einen Autoverkäufer vor. Und ich gehe als potenzieller Interessant auf den Hof von einem Autoverkäufer und sage dem Autoverkäufer, ich hätte gerne dieses Auto. Ich interessiere mich jetzt für dieses Auto. Und ich habe Interesse, das kurzfristig zu kaufen. Und dann sagt er, ja, gib mal deine Adresse her. Wir melden uns. Und meldet sich dann 14 Tage nicht mehr. Klingt absurd, er lacht, aber genau das ist, was im Recruiting tatsächlich passiert. Es geht um Umsätze, beziehungsweise um eine Investition, die viel größer ist, die viel wertvoller ist als jetzt das durchschnittliche Auto, das irgendwo auf einem Autohof steht. Und trotzdem sagen wir den Bewerberinnen und Bewerbern nicht, wo sie stehen, nicht, wann sie mit einer Rückmeldung rechnen können. Wir geben ihnen auch nicht wirklich Feedback, warum hat es geklappt oder nicht geklappt, weil wir alle keine Zeit dafür haben für sowas. Mhm. Das ist alles nachvollziehbar aus einer internen Perspektive. Und ich sehe, wie zerrissen viele Recruiting-Abteilungen sind zwischen den verschiedenen Stakeholdern, die nicht rechtzeitig Feedback bekommen von den Hiring-Managern, die unter verrückten Anforderungen vielleicht aus dem Management leiden, die selber überarbeitet sind, weil sie gar nicht irgendwie personell ausgestattet sind, den Aufgaben hinterherzukommen. Aber ich sehe, dass sich die Recruiterinnen und Recruiter in quasi in Admin-Work untergehen und aus dieser Situation heraus im Endeffekt ihr größtes Asset, was sie betreuen, nämlich die Kandidatinnen und Kandidaten, die entweder jetzt sofort super passen oder nicht passen oder spätestens halt vielleicht in 6 Monaten, wenn dieselbe Stelle nochmal ausgeschrieben wird, passen könnten, die lassen wir am ausgestreckten Arm verhungern, indem wir überhaupt nicht mit ihnen kommunizieren oder nur mit einem Template mit ihnen kommunizieren oder zu langsam kommunizieren. Und jetzt mag das alles nicht überall und immer zutreffen. Das ist mir auch klar. Es gibt ganz viele ganz tolle Beispiele. Und trotzdem passiert es zu häufig, dass wir Dinge machen, die jetzt, wenn ich jetzt aus einer Sales-Perspektive drauf schaue oder eben auch aus der Marketing-Perspektive, ja, die uns lachen lassen, weil es so absurd klingt. Dabei ist es gar nicht so anders.
Nee, das ist 100% wahr, was du sagst. Und das ist auch das Verrückte und das Traurige daran, dass wir so viel Potenzial dort liegen lassen, tatsächlich, weil wir, ja, ich glaube, in HR insgesamt so ein bisschen die Herausforderung haben, in einer weichen Kunst unterwegs zu sein. Kunst im Sinne von, das braucht echtes Handwerk und echtes Wissen, echte Basisgrundlagen, die du beherrschen musst, um darin auch Kunst tätig einfach sein zu können. Nur ist es halt weich und dadurch schlecht quantifizierbar häufig. Und das lässt uns immer so ein Stück weit hinten dran stehen, weil es lässt sich alles zumindest per Annahmen ganz gut definieren. Das Thema Entscheidung eines Hires, das ist im Endeffekt das Jahresendgehalt multipliziert mit der durchschnittlichen Dauer, wo jemand auf der Stelle ist. Und im Zweifel, wenn du ein Unternehmen bist, was die ewig behält, also wo wirklich Leute in Rente gehen, dann machst du eine Entscheidung von 25 Jahren anhand von deinem Bauchgefühl. Das ist eine Millionenentscheidung. Ja? Und das mal zu runterzuschreiben, zu sagen, das ist übrigens das Level an Entscheidungen, was wir treffen. Wir sollten dafür sorgen, dass am Anfang die Richtigen sich melden, weil wenn wir uns am Ende entscheiden, treffen wir eine Entscheidung von mehreren Millionen. Ich glaube, die 5.000 Euro, die wir investieren für einen vernünftigen Prozess da und da, ist ein Kinkerlitzchen dagegen. Dann kommst du plötzlich ins Gespräch auf einer Ebene, die es relevant macht, weil wir reden hier von einer Rolle. In dem Moment, wo du 10 Rollen zu besetzen hast, Mathematik lügt dann nicht. Ja.
Ja.
Und es ist echt schade, dass wir nicht so viel nach links und rechts schauen. Umso spannender ist es, dass bei allem, was wir heute besprechen, für mich ein Kernbasic sich wieder rauskristallisiert. Und das ist im Endeffekt mal wieder miteinander reden. Ja, weil aus einem Gespräch heraus, was ist das Relevante auf einer Stellenanzeige? Das führst du nicht, wir drei, wenn wir einen LKW-Fahrer besetzen wollen, um mal ein Beispiel zu machen. Ich hätte keine Ahnung davon, ihr zwei vielleicht auch nicht. Vielleicht sollten wir jemanden fragen, der den Job macht, um die relevanten Themen darauf zu packen, was die Leute auch anspricht. Dann sollten wir mit Menschen reden, um zu gucken, wo bewegen sich diese Leute. Ja? Es kann dort tatsächlich auch noch Plakate sein, an Raststätten, das kann fliegen, weil die Leute sind da nun mal. Ja. Und dann sich im nächsten Schritt auch Gedanken zu machen, was brauchen die eigentlich, um sich leicht bewerben zu können? Haben die einen Lebenslauf überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Was muss ich also von denen wissen und vielleicht durch einen Funnel auch abfragen, um einfach mit denen ins Gespräch zu kommen? Wenn du so an die Sache rangehst, löst du ein tatsächlich vorhandenes Problem für die Berufsgruppe und damit auch für dich. Und das sind für mich die Basics im Miteinander sprechen, aber auch im Marketing. So verstehe, also ich bin kein Marketier, bin ich überhaupt nicht. Aber im Endeffekt wäre das, was du versuchst rauszukristallisieren, um es dann bestmöglich nach draußen zu kriegen und relevante Leads, und Leads wären hier ja nur Bewerbung, zu generieren.
Jetzt habe ich keine Glaskugel und kann schwer natürlich in die Zukunft schauen, aber ich glaube, man kann aus den Transformationsprozessen, die in anderen Bereichen und Industrien schon stattgefunden haben, durchaus sehr viel ablesen, was im Recruiting auf uns zukommt. Und ich glaube, es ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es wird Wandel kommen und der Wandel wird viel schneller kommen, als uns das möglicherweise lieb ist, weil er einfach schon so lange überfällig ist und sich in seiner ganzen Wucht exponentiell stärker zeigt und die ganzen Themen wie der demografische Wandel uns jetzt überproportional stark auffällt bereits oder auffallen wird und auf uns zukommt und uns betrifft. Und das erfordert Anpassung. Die gute Nachricht dabei ist, ich glaube, dass der Job des Recruiters und der Recruiterin ein viel, 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 viel breiteres und damit auch viel spannenderes Profil erhalten wird in Zukunft, als das es momentan ist. Es kann nicht angehen, dass jemand, der solche Millionenentscheidungen trifft, wie du es gerade so schön hergeleitet hast, sich 90% seiner Zeit mit Admin-Arbeit verbringt und mit Copy und Paste von Daten nach links und rechts und mit der mit dem Nachhalten kannst du bitte hier noch die Scorecard ausfüllen. Das kann nicht die Aufgabe von Recruitern sein, sondern Recruiter müssen Marketeers sein, müssen Werbung machen in ihrer Sache. Und das ist was Gutes, das ist nichts Schlechtes, das ist nicht, und ich spüre da manchmal so ein bisschen vielleicht eine gewisse Zurückhaltung, als sei Marketing irgendwas Unethisches beinahe, weil man darf ja nicht zu gut irgendwie, man darf sich ja nichts ausdenken. Aber Marketing hat nichts mit Ausdenken zu tun. Werbung hat nichts mit Anlügen zu tun, sondern mit dem Herausarbeiten und Herausstellen der positiven Dinge und positiven Eigenschaften von einem Produkt. Und die Produkte, die wir anzupreisen haben, sind Arbeitsstellen, sind sichere Arbeitsstellen, sind gute Arbeitsstellen, sind familienfreundliche Arbeitsstellen, sind gut bezahlte Arbeitsstellen, sind hoffentlich alles zusammen im Idealfall. Und unsere Unternehmen sind vielleicht modern oder besonders traditionsbewusst oder besonders machen besonders gute Produkte oder sind besonders, in irgendeiner Art und Weise haben sie alle ein USP. Und den USP, den unsere Produkte haben, den unsere Firmen herstellen, diesen USP, den sollten wir übertragen. Und dafür müssen Recruiterinnen und Recruiter ganz viele neue Skills lernen. Wir müssen lernen, wie kann ich besser werben, wie kann ich besser analysieren, wie kann ich besser mit Daten umgehen, wie kann ich besser vielleicht zeigen, in welchem Medium auch immer, ob Text, ob Bild, ob Video, was ich anzubieten habe und wo ich es anbieten muss, um die richtigen Leute in den richtigen Zahlenmengen zu erreichen. Und ich glaube, das ist eine spannende Aufgabe, eine tolle Aufgabe. Und das funktioniert aber natürlich nur, wenn wir aus der Verwaltung rauskommen und reinkommen in eine andere, neue Phase von Recruiting.
Und alles, was du beschreibst, glaube ich sogar tatsächlich, dass hier KI oder irgendwelche Tools uns tatsächlich mal helfen könnten. Weil ein Recruiter muss vielleicht kein Marketier werden, aber wenn er sich ein Umfeld baut, wo viele dieser für diese Rolle relevanten Marketing-Themen für ihn recht simpel auf oder ihr recht simpel aufgearbeitet ist, sodass man es nutzen kann für sich, dann lässt sich der Job auch nochmal anders interpretieren, weil der ist wirklich in unterschiedlichen Bereichen tätig. Man ist ein sehr, sehr breites Feld, was man abdecken muss. Und da lassen sich Tools draus basteln, aus meiner Sicht, die einem dabei helfen, die viele Potenziale, die vorhanden sind, einfach, die jetzt ungenutzt sind, nutzen und so den Job einfach auch nochmal nicht nur spannender machen, sondern auch lösungsorientierter für das, was wirklich, wirklich zählt. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. RecruiterInnen reden nicht nur gerne mit Menschen. Die erfüllen am Ende des Tages eine Kernaufgabe für das Unternehmen. Sie produzieren Mitarbeitende, die am Ende des Tages Wertschöpfung generieren und dadurch auch Gewinn. Das klingt jetzt erstmal langweilig. Du willst was hinzufügen?
Ich hab noch eins obendrauf. Nicht nur das. Alles, was du sagst, plus die sind für 99% aller Leute, die in irgendeiner Art und Weise in diesem Recruiting-Prozess involviert waren, das Bild des Unternehmens.
Ja.
Sind die Werbefigur, die nach draußen strahlt, wenn ein guter Recruiter einen Prozess gut managt und transparent, schnell, effizient, positiv einfach managt, dann ist jede Absage hat trotzdem eine Strahlkraft weit über das eigene weit über den eigenen Kandidaten hinaus, die Kandidatin, sondern in deren Familien und Freunde und Umkreise, in deren Umkreise wiederum. Also das heißt, das Employer Branding Thema ist ein Thema, was maßgeblich von Recruitern heute jetzt schon betrieben wird, ob positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, weil je nachdem, wie sie sich verhalten oder Möglichkeiten haben zum Verhalten, ist auch gar keine Kapazität dazu. Aber wie sagen wir im Marketing, du kannst nicht kommunizieren. Wenn du eben überfordert bist, weil du so viele Aufgaben, so viele Admin-Aufgaben auf dem Tisch hast, das kostet Unternehmen richtig Geld. Und jetzt ist es ja auch so, auch Recruiterinnen und Recruiter wachsen nicht auf Bäumen. Ich finde deinen Hinweis zum Thema KI besonders wertvoll, weil ich möchte dazu aufrufen, das als ganz, 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 ganz große Chance zu begreifen. Es geht doch gar nicht darum, dass die KI jetzt morgen alle Recruiter ersetzt. Die KI kann uns unterstützen mit Arbeiten, für die es sowieso gar keine Leute gibt, die ich einstellen könnte, weil sie gar nicht mehr verfügbar sind einfach. Und wenn sie heute noch verfügbar sind, dann werden sie morgen nicht mehr verfügbar sein. Einfach weil wir in der großen Arbeiterlosigkeit diese Menschen nicht mehr haben. Egal wie viel auch Zuwanderung kommen wird oder wie viel Kampagnen wir haben für mehr Kinder. Wir werden in Zentraleuropa nicht die Masse an Personen haben, die wir brauchen. Und da kann KI natürlich ein ganz großer Bestandteil sein. Und die KI wird eben nicht uns abnehmen, dass wir, naja, diese Strahlkraft nach außen haben, weil wir ein positiver Kontakt waren, sondern sie ermöglicht es uns, sie ist der Enabler, wenn man so möchte, dass wir als Recruiter, als Inhouse-Menschen die Kapazität haben, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren, das Gespräch und die Bewerbenden.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ja, wie lässt sich unsere Folge heute abschließend zusammenfassen? Also aus meiner Sicht, sprecht mit anderen Bereichen in eurem Unternehmen. Ihr könnt davon eigentlich nur lernen. Das ist Stefans Credo. Ich möchte es hier nochmal unterstreichen. Schaut über den Tellerrand hinaus. Überlegt euch auch, was kann ich von doch sehr verwandten Funktionen wie dem Marketing, speziell Performance-Marketing, aber auch im Vertrieb, was kann ich von deren Prozessen lernen, um meinen eigenen Prozess stärker im Griff zu haben, weil dort ist es unbedingt wichtig, ja. Seid offen für Lösungen da draußen, die euch unterstützen. Und last but not least, ein guter Recruiter und eine gute Recruiterin ist im Gewicht in Gold nicht aufzuheben. Die machen tatsächlich den Unterschied für ein Unternehmen, weil, so wie du es schön gesagt hast, Dominik, die sind am Ende gelebte Employer Brand. Die reproduzieren, was ihr als Firma seid. Und richtig starke RecruiterInnen bleiben in Erinnerung. Ich habe ungefähr alle vergessen, mit denen der Kontakt nicht so cool war, aber jeden, mit dem es richtig stark war, mit dem bin ich bis heute im Austausch, weil das einfach echte Konnektoren sind. Und die, genau, wenn die wechseln, die nehmen mich mit. Das ist so. Ja, cooles Gespräch, wahnsinnig spannend, deinen Blick auf Recruiting quasi rüber zu stülpen. Mir hat es super viel Spaß gemacht, Dominik. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Wenn man dich kontaktieren will, wir hinterlassen vielleicht dein LinkedIn-Profil in den Shownotes oder was dir genehm ist. Und dann kann man den Kontakt zu dir suchen.
Gerne, nehme ich auch sehr gerne an. Ich würde mich freuen, mit möglichst vielen Leuten auch sprechen zu können. Ich interessiere mich für diese Themen. Ich schaue gerne in Unternehmen auch rein und habe da entwickle ein besseres Verständnis daraus. Ich glaube, es ist überall, sind die Dinge grundsätzlich gut angelegt, dass es eben zu einem, dass es besser werden kann. Und manchmal fehlt nur so ein bisschen ein externer Trigger. Deswegen sehr gerne kontaktieren. Ich freue mich auf Gespräche. Und das euch kann ich nur sagen, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
Gleichfalls, ja. Und gelebtes Basics, mit Basic miteinander reden, trägst du damit auch vor dir her. Sprecht mit den Leuten, ja. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören da draußen. Wie immer gilt, wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen zu helfen, hinterlasst uns eine Bewertung. Das bringt uns voran, unser Thema auch voranzutreiben. Ansonsten danke euch fürs Zuhören. Dominik, Stefan, danke für die Zeit. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen.
Danke dir, Arthur. Danke, Dominik.
Und in 14 Tagen rechnen wir aus, wie viel aus dem Funnel dann geworden ist, wie viele der Zuhörer die Bewertung hinterlassen haben. Wir kommen mit einem Report.
Okay.
Voll gerne.
Der Dominik kümmert sich.
Ja, perfekt.
Tschüss.
Das machen wir. Ciao zusammen. Ciao.